Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.
Willkommen zu einer neuen Folge Andere Liga. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Fabu Rauch, NZZ-Fußballjournalist. Und auch diese Woche wird euch der Podcast präsentiert von Lidl Schweiz, offizielle EM-Partner, und die tun ganz viele Tickets verlosen, was wir dann im Laufe der Episode noch verraten. Zuerst nimmt mich aber mal Wunder, Fabu, wie geht's dir?
Guten Morgen, Tobi. Ich habe ein bisschen zu viel Sport getrieben, vielleicht ein bisschen zu wenig geschlafen. Es geht mir gut. Ich habe ein bisschen Angst um unsere Verbindung. Du bist mal wieder irgendwo in der Weltgeschichte rumchatten. Aber bis jetzt verstehe ich dich gut. Wie geht's dir in Ibiza, bist du aktuell?
Ja, wer mich kennt und wer auch das letzte Jahr, wo ich da sehr viel Zeit verbracht habe, vor einem Jahr, wer mich kennt und das miterlebt hat, weiss, wenn ich in Ibiza bin, geht's mir gut. Sehr gut sogar.
Wunderbar. Hast du eigentlich mitbekommen in der Partyhauptstadt Europas, dass wir, also wir, die Schweiz, der beste Sänger von Europa haben, Eurovision?
Der Baschi.
Wie heisst die Sendung eigentlich? Eurovision Chasse oder de la Television? Keine Ahnung, haben wir gewonnen mit dem Nemo. Bist du im Fieber wegen dessen?
Also mich beschäftigt es nicht so, aber ich hatte es natürlich auch am Samstag dann noch mitbekommen im Laufe des Abends, dass Nemo das gewonnen hat. Und wenn die Schweiz etwas gönnt, ist doch immer super.
Ja, absolut. Ich habe das letzte Mal vor etwa 40 Jahren den Wettbewerb zugeschaut, darum bin ich da überhaupt nicht kompetent. Es ist schön, dass wir gewinnen. Nemo ist für mich ein Fisch, immer noch. Der Kinderfilm hast du vielleicht gesehen. Sehr schöner Film. Ich kann wirklich nicht mitreden. Ich habe jetzt gedacht, du könntest etwas Substanzielles beitragen, aber in dem Fall, du bist auch mehr im Techno-Trance-Fieber wahrscheinlich dort in Ibiza.
Ja, also die Musikszene ist ja relativ überschaubar in der Schweiz, wie auch das Land. Und dann ist natürlich schon auch durch alle Genres und durch alle, sagt man, Bereiche bekannt, dass Nemo wirklich extrem talentierte Person ist, wo alle Musikrichtungen kann beherrschen. Darum ist das jetzt nicht so wahnsinnig überraschend, finde ich. Der Song passt auch super, aber ich finde es wirklich, ich glaube, einmal mehr fängst du da wieder ein Thema an, das niemand interessiert, aber jetzt haben wir noch schön über Nemo geredet.
Ja, also niemand interessiert. Wenn irgendwie die Homepages und die Zeitung aufschlägst, gibt es nur noch ein Thema. Tut mir leid, habe ich das Fass auf da, knacken wir unseren eigenen Code. Fußball, hast du ein bisschen mitverfolgt? Jetzt wahrscheinlich auch Fußball-Beizen. Ist das wie auf Mallorca? Gibt es die Beizen auch so Beizen, wo man dann stundenlang Fußball schauen kann?
Ich weiß es nicht. Ich bin nicht da zum Fußball schauen. Sie haben aber einen Fußballclub. Mhm. Die hat im Fall eine coole Liebli, muss ich sagen, für Pizza. Aber ich habe natürlich Sachen mitbekommen. Also vieles ist ja schon entschieden gewesen. Und ich bin jetzt auch noch nicht so lange da. Ich bin am Donnerstag ja noch in Leverkusen im Stadion gewesen. Da dazu kommen wir vielleicht später noch. Also ich habe da durchaus viel mitbekommen aus der europäischen Liga. Bist du irgendwo im Stadion gewesen oder hast du nur vom Schreibtisch aus für Unruhe gesorgt in Bern?
Ich bin nicht im Stadion gewesen, aber recht viel Fußball geschaut. Seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben hier im Podcast, das war ja noch Europacup-Woche gewesen. Ja, wenn wir ein bisschen strukturiert vorgehen, wäre auch eine Idee, oder? Was schlägst du vor, wenn wir zuerst über was reden?
Ich würde gerne zuerst über IB reden, weil du hast eine Exklusivmeldung veröffentlicht gestern in der NZZ am Sonntag, dass der CEO Vanja Greuel geht. Und das nimmt mich jetzt da schon Wunder. Es wird ja auch immer wieder mal gefragt, dass wir da uns ein Insights aus unserer Bubble können erzählen können. Ja, wie ist die Geschichte standgekommen? Was hast du für Reaktionen bekommen? Du hast ja dann wahrscheinlich irgendjemandem noch den Sonntag versaut. Du hättest mir so eine Medienmitteilung verschicken am Nachmittag. Wie ist das abgelaufen?
Ja, es ist relativ einfach. Wir haben letzte Woche entschieden in der NZZ, dass wir IBE hätte ja können Meister werden am Wochenende. Dass wir wirklich eine IBE-Überdosis machen. Wir haben eine Geschichte über das neue Trainingszentrum am Samstag. Wir hatten heute am Montag einen Meisterkommentar vom Kollegen in der Zeitung gehabt. Der NZZ am Sonntag hat auch noch eine Geschichte gewünscht zu IBE. Was geht hier eigentlich ab? Und dieser Geschichte habe ich mir angenommen. Die Idee war so ein bisschen, quasi zu sagen, IBE wird Meister, obwohl sie eigentlich unglaublich viele Baustellen haben. Transferpolitik nicht gut, Trainerwechsel, Unruhe ein Same, viel Verletzte, eigentlich keine herausragenden Spieler mehr, und gleich, sie fliegen einfach quasi durch die Jahre. Wie ist das möglich? Wirft natürlich ein schiefes Licht auf Konkurrenz, die überhaupt nicht gut ist in der Super League. Das haben wir 100 Mal besprochen. Im Zug von meinen Telefon- und Recherchen, ich komme ja aus Bern und bin immer noch recht nach dem Club, habe ich dann erfahren, dass der Vanja Greuel gekündigt hat und dass Ibe das erst Menti wollte kommunizieren. Warum auch immer. Das ist eine spezielle Terminierung. Vielleicht haben sie gehofft, dass sie meist werden, dass es dann ein bisschen untergeht. Ich habe natürlich dann das geschrieben. Nicht unbedingt sehr gross, aber einfach eben, es passt ein bisschen ins Bild. Unruhe, Machtkämpfe und Vanja Greuel, die seit Jahren dabei ist, die ich natürlich auch seit Jahren kenne, hat genug und hat den Beto hergeschmissen. Das ist Geschichte gewesen. Natürlich hat es nach dem Sonntag für Unruhe gesorgt. Andere Journalisten haben sich beklagt bei mir, dass sie jetzt am Muttertag müssen arbeiten wegen mir. Ibe hat auch nicht so Freude an mir, aber das ist schlussendlich nicht mein Problem. Wenn so etwas passiert, muss man das Schreiben finden. Voilà, das ist so ein bisschen zusammengefasst, was passiert ist. Bist du befriedigt mit dieser Antwort?
Ja, kannst du uns noch ein bisschen Insights geben? Weil es ist ja schon so, man hat ja immer wieder gehört, der Vanja Greuel hat sich vor allem um die, ich sage jetzt mal, wirtschaftliche Bereich vom Club gekümmert und Christoph Speicher und Co. um den fußballerischen, sportlichen Bereich. Und man dort jetzt auch nicht die ultimative Harmonie gehabt hat in der Chefetage. Kannst du das bestätigen? Hat das etwas zu tun mit dem?
Ja, es ist natürlich so, dass das Konstrukt im Wankdorf so ist, wie es ist. Das heisst, es gibt eine sportliche Abteilung, die überragend geführt ist von Christoph Speicher und seinem Team, wo extrem erfolgreich ist, wo ja extrem viel Geld da ist reingekommen. Ich meine, wenn die Champions League erreichen, 30, 35 Millionen Bruttoeinnahmen. Da, und nebendran hast du den ganzen Kommerzbetrieb, hast du das Büro im Wankdorf, wo vom Vanja Greuel geführt wird, vom sogenannten CEO. Und da ist jetzt nicht immer die allergrößte Harmonie, das ist bekannt. Das hat schlussendlich jetzt auch dazu geführt, dass der Greuel genug hat. Und es hat sich natürlich in all diesen Jahren aufgespielt. Und es ist jetzt auch nicht ganz so einfach zu sagen, der ist schuld aus dem und dem Grund. Es ist einfach so, wie es ist. Ich glaube, der Vanja Greuel hat sich auch ein bisschen aufgerieben in der Geschäftsleitung. Ist nicht einverstanden gewesen mit gewissen Vorgängen, dass zum Beispiel der Christoph Speicher, also das weiss man, dass sich der Vanja über das geärgert hat, dass der Christoph Speicher zum Beispiel im Verwaltungsrat ist gekommen, er nicht, dass der Christoph Speicher Minderheitsaktionär ist worden, er nicht. Aber das ist schlussendlich alles so ein bisschen Nebenschauplätze. Es geht mehr um das grosse Ganze. Ich glaube, er hat sich ein bisschen allein gelassen gefühlt. Er ist sehr, sehr ehrgeizig, sehr dynamisch, hat viel Drive. Ist aber auch angegeben natürlich hier in unserem beschaulichen Bern mit seiner Art ab und zu. Und ja, dass er jetzt herschmeisst, ist insofern recht krass, finde ich, wo er einen Top-Job hat. Ich meine, er ist CEO beim mit Abstand erfolgreichsten Club in der Schweiz. Er ist im Liga-Komitee, er engagiert sich extrem stark in dieser Clubvereinigung ECA, wo er ja im Vorstand ist, wo ich weiß nicht, wie viele 100 Clubs von Europa drinnen sind. Also, es tut ihm sicher weh. Den Job aufzugeben, aber wenn er einfach nicht mehr weiter gewusst, dann ist schlussendlich konsequent. Und noch eines, sie hätten sich jede Menge Ärger können sparen, wenn sie das einfach kommuniziert hätten. Sie kann ja nicht davon ausgehen, wenn das Geschäftsleitung, der Verwaltungsrat wissen, dass das eine Woche lang geheim bleibt. Also ich bin natürlich in Bern nicht lange mich um mich bekümmert. Ich bin immer noch recht gut vernetzt hier in Bern und darum ist es keine Überraschung, dass das ist rausgekommen, denkt mir.
Ja, andere Journalisten wären ja gut vernetzt in Bern, aber wie ist denn das, was mich natürlich auch noch brennend interessiert, bewirbst du dich jetzt auf den Job?
Da fehlt mir natürlich absolut Ausbildung, kompetent, natürlich nicht. Also ich weiss jetzt nicht, was das für eine provokative Frage ist. Aber von dem habe ich eBay jetzt nicht so Freude mehr, wo sie natürlich, wie du richtig gesagt hast, dann auch ein bisschen in die Bredouille sind gekommen. Aber es geht ja schlussendlich auch nicht darum, als Journalist, dass man den Leuten Freude macht. Ich habe es versucht, relativ wertfrei oder nicht wertend und faktenbasierend zu schreiben. Das heisst, eben einerseits habe ich ja, die den Text gelesen haben, wissen, Christoph Speicher und sein Team zu Recht gelobt. In which we trust ist der Spruch hier in Bern und das finde ich absolut legitim. Aber er hat natürlich schon, und das ist mir vielleicht ein bisschen sauer aufgestossen, eine Machtfülle angehäuft, die man gefährlich nennen könnte. Ich finde es nicht gefährlich, wo es eben der Wuschu ist, wo der mit dem kann umgehen kann, aber er ist schlussendlich der entscheidende Mann im operativen Bereich und gleichzeitig kontrolliert er sich im Verwaltungsracket selber. Also ja, man kann das heikel finden, wenn man möchte, und das ist schlussendlich auch ein Bestandteil vom Text gewesen. Ich weiß nicht, ob du das siehst, aber es ist ja offenbar bei grossen Schweizer Clubs im Moment ein bisschen so, dass einzelne Personen sehr viel Macht haben. Das ist ja bei Basel mit dem Degen und bei Zürich mit dem Malenovic nicht anders. Ich finde jetzt, der Speicher ist ein bisschen wie ein Gegenentwurf zu innen zu werden. Er ist bodenständig. Er hat vor allem jetzt jahrelang bewiesen, wie gut das er arbeitet und den Club führt. Darum kann man das so und so sehen. Schlussendlich hat es nicht allen gepasst in diesem Führungsteam. Es ist zum sogenannten Knall gekommen. Und das ist eine Geschichte, die man muss erzählen.
Ich glaube, grundsätzlich ist es überall schwierig, wenn man zu fest abhängig ist von einer einzelnen Person oder von einzelnen Personen.
Mhm.
Ob es jetzt in der Privatwirtschaft ist oder in einem Fußballclub oder in einer Mannschaft. Aber ja, ich meine, der Wuschelspeicher war ja schon mal ein Gast gewesen bei uns. Und es gibt sicher, also der ist sicher sehr kompetent und ruhig und analytisch. Und ist jetzt halt, würde ich jetzt schon über sagen, jemand, wo das Vertrauen wahrscheinlich auch respektvoll wahrnimmt und die Aufgabe respektvoll ausführt und gut, wie man ja sieht in den letzten Jahren. Aber natürlich ist es, kann man es als Risiko sehen. Auf jeden Fall danke vielmals für deine Insights und cool hast du die Geschichte gehabt. Freue ich mich natürlich sehr für dich. Sportlich ist es aber weniger gelaufen.
Ja, weisst, vielleicht darf ich noch schnell etwas sagen, wo ich es wirklich interessant finde. Also, wo der Speicher im Herbst 16 ist, Sportchef geworden von IBE. Dann bin ich wirklich sehr nah gewesen, auch beruflich bei IBE. Ist IBE dermassen im Loch gewesen, also das, was in Basel und Zürich passiert ist, ist ein Kindergarten dagegen, finde ich. So in der Wahrnehmung, wie es dann gewesen ist. Zerstritten, keine Perspektive, unglaublich viel Verlust und so. Und er, seit er da ist, ist einfach nur aufwärts gegangen. Wo IBE heute steht, wissen wir, sie sind in der Lage, ein 40-Millionen-Projekt Campus zu stemmen in einem Vorort von Bern. Sie sind sportlich-wirtschaftlich in der eigenen Liga. Und das ist der Hauptverdienst vom Speicher. Und das ist ja wie normal, auch wenn er jetzt vielleicht nicht auf den ersten Blick so ein Typ ist, dass man ihm dann vertraut und ihm die Macht gibt. Das ist mal das eine, oder? Dass es zu Problemen kann führen, ist aber nicht das andere. Und vielleicht hat man da, oder es ist näher wie, vielleicht haben sich die einen zu wenig wertgeschätzt gefühlt, wo halt auch die Sponsoren sind ja ausverkauft. Jetzt kann man sagen, das ist ein einfacher Job. IBE läuft so gut, ist ja klar, dass Sponsoren Schlangen stehen. Aber es menschelt halt überall und das hat schlussendlich jetzt zu dem geführt. Und ich finde, der Text ist schlussendlich darum gegangen, es ist keine gute Saison von IBE. Und der Samstagabend, das Spiel gegen Lugano, hast du wahrscheinlich jetzt nicht geschaut, Public Viewing zu Ibiza, aber es ist schlussendlich wie ein Spiegelbild gewesen, oder? Sie begeistern nicht, sie spielen nicht gut, sie sind schwerfällig, sie retten sich wahrscheinlich zum Meistertitel in den nächsten Tagen, irgendein ist, aber ja, es ist wieder so ein Spiel gewesen, ausverkauftes Wankdorf und gleichzeitig, man ist ein bisschen übermeistert, gibt's das Wort? Bern ist ein bisschen übermeistert, der 6. Titel in 7 Jahren, man nimmt es einfach so mit. Und ja, das ist wirklich ein perfektes Spiegelbild gewesen, wo IBE im Moment steht. Und sie werden jetzt einiges zu tun haben, neue CEO, neue Trainer, ganz viele neue Spieler. Also es waren recht viele Herausforderungen, auch in Bern, auch wenn du Meister wirst, auf die Verantwortlichen.
Ja, spannend ist ja noch eigentlich, dass man jetzt fast bis zum letzten Spieltag einen Kampf um die Meisterschaft haben, aber eigentlich ist es schon lange klar, wer es jetzt wird, weil eben Lugano und Servet dann in der nötigen Moment dann doch nicht hat können zupacken und Druck machen auf IBE. Und das finde ich schon noch spannend. Ich hoffe sehr, dass in Bern die Meisterschaft ja dann gleich gefeiert wird, und weil man muss ja bekanntlich die Feste so feiern, wie sie fallen. Und am Schluss vom Tag, wenn das haben wir ja schon gesagt, also wenn das über so viele Spieltage nachher auf dem Nummer 1 bist, hast du jetzt bei weitem nicht so viel falsch gemacht. Die Ansprüche sind sicher höher, als Team, als Spielerische von IBE. Aber wenn du selbst Stemmmeister wird, zeigt ja das zum einen sicher etwas über Konkurrenz aus, aber auch, dass du recht stabil bist mit dem Club, obwohl wir da sehr viel Kritik jetzt immer wieder geäussert haben. Darum, ich glaube, wenn die richtigen Lehren daraus ziehen und vielleicht die richtigen Verpflichtungen und vielleicht auch mal ein bisschen Glück haben noch bei Transfers, dann dann gibt's vielleicht nächstes Jahr auch mal eine Champions League Kampagne, die ein bisschen mehr Freude macht als, also klar, in Bern hat man ja einfach Freude, dass es passiert, aber ich habe da schon einmal gesagt, es wäre ja cool, wenn die vielleicht einmal würden, die Runde überstehen und eine Runde weiterkommen in die K.O.-Phase oder so.
Ja, sowieso. Ich meine, der Weg ist nicht weit in die Champions League. Der neue Modus von Champions League besprechen wir ja dann sicher mal, wenn es wieder losgeht. Aber ich finde, es wird noch attraktiv mit einer Liga und eben unterschiedlichen Gegnern und nicht zweimal der gleiche und so weiter. Aber es ist schon so, wie du sagst, oder? Ich meine, Servette hat bis im März eigentlich mitgehalten. Und er schlittert sich im dümmsten Moment in eine Niederlagenserie rein, ist schlussendlich zu wenig breit, ist schon zu wenig Geld vorhanden, kann eigentlich keine Konkurrenz sein. Lugano hat spät auftreibt, kann wahrscheinlich auch keine Konkurrent auf Augenhöhe sein, die es könnte sein. Zürich Basel haben wir erwähnt, ja, müssen wir jetzt wieder noch einmal auf alles, was da schief läuft. Du hast St. Gallen Winterthur, die eigentlich froh sind, wenn sie in der Championship Group dabei sind. Du hast, ja, wer hast du noch? GC, kann es nicht sein, Luzern versinkt im Mittelmass. Also es fehlt schlicht ein Konkurrent, und wie du es richtig zusammengefasst hast, eBay ist so stabil, dass es eben nicht gleich lenkt und es ist ja nicht wirklich spannend, auch wenn sie jetzt den Match verloren haben. Oder gehst du davon aus, dass es noch einmal spannend werden kann, jetzt in diesen drei Runden?
Rein punktetechnisch wäre es ja möglich. Und durch das, dass jetzt die Championship Group so ist, haben sie ja jetzt auch nicht gegen Teams, wo mehr oder weniger die Saison schon vorbei ist oder wo eh keine Chance haben, wo gar nicht mehr auf der Platz stehen. Also es kann ja schon noch sein, dass da etwas passiert. Aber ich glaube, wir haben ja schon immer wieder mal gedacht, ja, jetzt fangen sie an zu zittern, jetzt fangen sie an zu kriseln bei IB und dann haben sie dann wieder ein riesiges Spiel gemacht und gewonnen. Das wird jetzt wahrscheinlich auch so sein. Aber man sieht ja in Österreich, ich weiß nicht, ob das die Leute mitbekommen. Dort geht man ja eigentlich jetzt seit Jahren davon aus, dass sowieso die ganze Treppel Salzburg Meister wird. Und das ist ja jetzt aktuell nicht der Fall. Also da ist ja Sturm Graz dabei. Das heisst, eben eigentlich die anderen Konkurrenten müssen ja einfach parat sein, wenn der grosse Player in einer Liga am Kriseln ist. Und das ist jetzt einfach halt bei uns wirklich nicht der Fall gewesen, was schade ist.
Sturm Graz übrigens mit dem IB Junior Gregor Wüttrich. Entschuldigung für den Einschub. Sagt mir jetzt gleich schnell, ganz spontan. Ja, ganz spontan. Ja, spielt übrigens gut. Ibe, welcher Spieler findest du, ist in dieser Saison überragend gewesen? Es fehlt so ein bisschen an den Spielern, wie früher Meisterteams geprägt haben. Welcher Spieler ist wirklich over the top? Siehst
du? Ja, ich finde schon, der Montero hat einen guten Schritt gemacht. Und wenn ich Ibe schaue, hat er immer wieder sehr gute Situationen. Logischerweise wäre der Ugrinic einer von diesen Kandidaten. Logischerweise wäre der Imeri einer von diesen Kandidaten, wo ich ja auch schon seit Jahren schwärme davon. Die haben halt einfach auch Verletzungspech gehabt. Und das muss man ja auch eingestehen, wenn so grosse Leistungsträger auch sich mit Verletzungen umschlägen, dass man dann gleich Nummer 1 ist, spricht auch wieder für IB eigentlich.
Genau, Benito übrigens auch, eben Ugrinic, Imeri finde ich auch beide top. Es ist genau so, wie du sagst. Sie haben ja übrigens interessante junge Spieler, die noch nicht so lange dabei sind. Hatcham, Linksverteidiger, der könnte sehr spektakulär werden. Vuka bringt einiges mit, für den vielleicht sehr perspektivisch auch schon Transfers gemacht. Eben noch einmal, Ibe hat eine super Basis, ein super Fundament. Und man muss sich überhaupt keine Sorgen machen um Ibe. Es war jetzt einfach spannend gewesen, dass der CEO den Beto hergeschmissen hat. Und ja, weiter geht's.
Ich finde, du solltest dich bewerben. Das ist keine Provokation. Das würde ich noch sehen in dieser Rolle.
Ja, das sicher alle Freude. Super League, sonst wollen wir was noch besprechen. Zürich hat sich ein bisschen Luft verschafft mit dem Sieg in Winterthur. GC mache ich mir schon ein bisschen Sorgen. GC Thun könnte noch spannend
sein. GC passiert etwas ganz Spannendes. Bei GC passiert etwas ganz Spannendes, finde ich.
Okay.
Abgesehen davon, dass die ja fix in der Barrage sind und so. Aber dass natürlich jetzt die legendäre alte GC-Garde Spross und Erich Vogel durch GC-Frauenfußball wieder so ein bisschen sehr operativ mitmischelt, finde ich spannend. Wenn man du bist da ja noch fast länger als, oder deutlich länger als Schurni dabei. Hast ja GCS sicher immer wieder verfolgt. Also wenn die zwei Namen noch immer gefallen, dann wird es immer spannend.
Ich finde es vor allem spannend, wie die Reaktionen von den Leuten sind in Zürich, wenn der Name Erich Vogel fällt. Logisch ist er immer ein bisschen im Umfeld dabei. Ich habe ihn ja getroffen, also recht langes Interview gemacht, und er hat mir dort im Zug von diesem Treffen auch gezeigt, dass er ist relativ offen damit umgegangen, dass er ein Berater ist vom Spross, ist ja sein Freund oder sein Kollege seit Jahrzehnten. Und er hat da wirklich, wie er halt ist, akribisch unfassbare Dossiers erstellt, hat so jeder Spielerin seitenweise analysiert, jedes Spiel besucht, jedes Spiel angeschaut im Fernsehen. Also er ist einmal 85 gewesen und es mag in Anführungszeichen für ihn nur Frauenfußball sein, aber er hat die Sache mega ernst genommen. Ein Dossier erstellt, wo auch eine Menge Champions League Club mit über seine eigenen Spiele bei den Männern hat. Also hat über die Frauen von GC gemacht. Ob er jetzt eine gute oder eine schlechte Wahl ist, kann ich nicht beurteilen. Für das, dass Lara Diekenmann auch hergeschmissen hat, übrigens, sagt ja einiges aus, wahrscheinlich über das Klima dort. Ja, GC ist nie wirklich ruhig, denkt mir, egal ob Männer oder Frauen. Gehst du mit mir einig, oder?
Naja, absolut. Absolut. Aber wenn jetzt die Relegation gegen Thun geht, Thun wäre mir lieber als Sion. Sagen wir es mal so.
GC muss übrigens das erste Heim spielen. Das ist irgendwie ausgelost worden, dass der Super League Club das erste Heim spielt. Das heisst, zurückspielen irgendeinem Freitagabend Ende Mai in Thun. Ja, das kann ja auch ein Nachteil sein. Weißt du, was ich wollte erzählen?
Ja, klar, aber also. Weißt du, es ist, ich kann jetzt, ja gut, ich habe da vielleicht gewisse Tuner dann, aber ich finde jetzt nicht, dass jetzt in dieser Begegnung gross auf Heimvorteile und 50'000 Fans oder so.
Okay.
Was wir noch auflösen müssen, Generalversammlung, FC Basel, ist ja sehr im Fokus gewesen, auch am letzten Montag, und es ist aber dann eigentlich am Schluss sehr wenig bis gar nichts passiert. Der David Degen ist immer noch sehr souverän gewählt worden und ein bisschen weniger Prozent als letztes Jahr. Das heisst, das hat sicher mit der sportlichen Lage zu tun, weil man ja dann im Erfolgsfall ist dann fällt so etwas erfolgreicher aus, aber am Schluss hat man da glaube mehr erwartet, weil, dass da etwas passieren kann, als schlussendlich rausgekommen ist, oder? Findest du auch?
Absolut, das ist fast ein bisschen langweilig um FC Basel im Moment, was sicher im Sinn vom Club ist. Aber gleichwohl hört man ja viel, dass eben hinter den Kulissen, es geht einiges zu Basel. Und es wäre zu wünschen für FC Basel, für den Schweizer Fußball, dass es jetzt, ja, für die Zeichen ruhig bleibt, dass sie sich stabilisieren, dass sie auch schlaue Transfers machen. Aber wenn man hört, dass sie ja unter Zwang sind, die besten Spieler wieder müssen zu verkaufen, Veiga, Paris, wie auch immer, machen wir schon ein bisschen Sorgen, ob der Basel wirklich zeitnah wieder dort ist, was sie eigentlich hergehören. Ich bin da noch ein bisschen sehr skeptisch, ob das wird klappen. Auch wenn sie unglaublich coole junge Spieler haben, die sich sehr gut entwickeln können.
Ja, also eben, sie haben ja, das haben wir ja schon letzte Folge, glaube ich, diskutiert, dass es sehr viele in der Jugend Academy hat, die auch wirklich vielversprechend sind. Sie haben ja den Spieler bei Roterstern Belgrad noch, wo es, glaube ich, die grosse Hoffnung gibt, dass der dass dort die Option nicht gezogen wird, weil man den ganz viel teurer könnte verkaufen. Mal schauen, wie es das dort rauskommt. Wie heisst er? Ich habe gerade den Namen vergessen.
Ja. Hast du das? Nein, ich habe es auch gelesen, ja. Aber die wäre ja dumm, wenn sie es nicht würden machen, oder? Ich könnte ja selber dran partizipieren. Aber ich weiss, es ist schlichtweg auch zu wenig. Beim Calafiori haben sie, glaube ich, 40%. Er spielt eine Riesensaison in Italien und könnte zu einem grösseren Club gehen, da wird sicher auch Geld reinkommen. Nee, aber sie müssen ja gleich auch selber wieder Spieler holen, oder? Ich meine, das Kader jetzt, ich weiss gar nicht, wie viel, mit 7, 8, 9, das ist ja nicht FCB-like, also müssen sie, logischerweise besser werden und brauchen auch wieder neue Spieler und was Geld kostet.
Ja, aber das kann man ja lösen. Und, ich meine, es nimmt mich dann wunder, wer der Sommer verantwortlich ist für den Transfer, aber der Heiko Vogel hat ja jetzt mit denen, wo er unbedingt hat, will nicht ein wahnsinnig glückliches Handling gehabt.
Hast du übrigens, apropos Relegation Group, ich nehme mal an, das Spiel Lausanne-Uschi gegen Iverdon ist nicht unbedingt auf dem Radar gewesen. dort, wo du dich aufhaltest. Aber gang das Goal noch schauen, das 2-1, glaube ich, vom Mulay. Mulay, übrigens nachgeschaut, ist ein Berner, also die Bern dabei aufgewachsen. Ein riesen Goal. Ein Weitschuss in Winkel rauf. Also selten so ein schönes Goal gesehen in der Schweiz. Unbedingt noch anschauen. Geht jetzt mal davon aus, die meisten haben den Match nicht verfolgt. Ja, per Zufall, wo mein Sohn da immer alle Highlights schaut, hat gesagt, Papa, musst du schauen, ein riesen Goal. Was schaust du da für die Zusammenfassung? Aber ja, es hat sich gelohnt. Wirklich super Goal.
Schön. Muss ich dem wirklich gut anschauen. Mhm. Danke, Etienne.
Lohnt sich. Ja.
Gibt es noch etwas zum Thema Schweizer Liga, wo wir gerade mit besprechen?
Nein, ich werde unbedingt zum grössten Schweizer Fußballer, vielleicht nicht vor Geschichte. Ich habe übrigens letzte Woche mit dem Stefan Chapuisat noch ein Intro gemacht, bezüglich EM und so. Er gilt ja als grösster Fußballer vor Geschichte, wird immer wieder gewählt von Schweiz. Ich habe ihn natürlich auch gefragt, hast du ein bisschen Angst, dass sie den Granit-Xhaka irgendwann überholt? Hat er natürlich geschmunzelt und gesagt, ja, es sind schwierige Spiele zu vergleichen aus verschiedenen Generationen. Aber es kann natürlich schon sein, wenn der Granit, gut, eben, Schappi hat die Champions League gewonnen, aber er ist auf sehr gutem Weg, mindestens der zweitgrösste Schweizer Fußballer von Geschichte zu sein. Sind wir uns da einig? Das muss ich dir nicht fragen, aus Granit-Gruppe. Aber du siehst schon ein bisschen so, oder?
Ja, also ich meine, der Manuel Akanji hat dann auch Champions League gewonnen. Das geht immer wieder ein bisschen unter.
Mhm.
Aber Shaqiri übrigens auch zweimal.
Ja, der Sommer gewinnt also, nächstes Jahr, von dem her, ja, ist schon so. Es könnte noch spannend werden.
Ich weiss also schon nicht, ob das so eine klare Nummer 1 ist, muss ich ehrlich sagen, oder ob das eine Generationenfrage ist. Aber nein, ich meine, Granit ist... Granit und Leverkusen ist absolut faszinierend. Es ist absolut der Wahnsinn, was dort passiert.
Ja, bevor wir zu diesem Wahnsinn kommen, vielleicht gleich schnell unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, eben, wer ist der beste Schweizer Spieler vor Geschichte, nicht aller Zeiten? Weil, ich definiere es ein bisschen so, Tobi. Also, der Schappi, du hast ihn, glaube ich, schon auch noch erlebt, du Spieler, er ist Weltklasse gewesen. Man darf nicht inflationär umgehen mit dem Wort. Schappi ist ein Weltklasse-Stürmer gewesen. Der Shaqiri ist nie Weltklasse gewesen. Ist ein Topspieler, keine Diskussion. Der Akanji ist nicht Weltklasse. Der Kobo wird vielleicht Weltklasse irgendwann sein. Granit ist für mich bis jetzt auch nie, er ist internationale Topklasse. Ich will da jetzt nicht nerdiger tun als nerdig, aber du weisst genau, was ich sagen will. Und darum ist für mich der Chapuisat der beste Spieler von der Geschichte. Bei dieser Meinung bleibe ich. Aber es kann sein, dass der Granit, wenn er so spielt wie diese Saison, noch ein, zwei Jahre das Niveau hält, ja, dass man vielleicht wirklich irgendwann sagt, er ist gleich gross wie der Chapuisat. Aber es ist Geschmackssache, es ist eine schöne Spielerei, ich bin gespannt auf die Reaktionen. Aber erzähl, du bist ja extra auf Leverkusen. Gegen AS Romi, du hast mir noch geschrieben vor dem Match, Leverkusen kann sich leisten, mit dem B-Team zu spielen. Und ich also dachte, ja, schauen wir mal. Nur zwei Hänger mit ein bisschen Pech. Und dann kommt das unfassbare Eigengoal von Mancini von Rom. Also, dir hat auch ein bisschen Glück im Moment. Also, es läuft auch einfach perfekt für Leverkusen. Am Schluss die 97. wird jetzt 2-2. Aber Wahnsinn ist ein Hilfsbegriff.
Also, ich habe nicht gemeint, Leverkusen ist so cool, die können mit der B11 spielen, sondern ich bin wirklich ein bisschen, wie sagst du mal, verklüpft, wo ich die Aufstellung gesehen habe, weil wenn du einfach alle drei Mittelstürmer plus der Florian Wirtz plus der Andrich, der ein riesen Spiel gemacht hat jetzt in den letzten Wochen im defensiven Mittelfeld, alle auf die Bank setzt, als wäre es wirklich irgendein Freundschaftsspiel im Europa League Halbfinal Rückspiel zuhause. Das zeigt, dass es schon Xabi Alonso hat richtig Cojones. Es hat auch wirklich das erste Mal ein bisschen können, falsch laufen, aber am Schluss ist es einfach Wahnsinn. Am Schluss, ich meine, oder die Spieler, die sind ja dann gar nie nervös geworden. Oder sie sind 2-0 hinein gewesen. Und der Garnet hat mir ja nach dem Spiel gesagt, wir sind ja nie draussen gewesen. Also, sie wären dann einfach in die Verlängerung gegangen und hätten ihr erstes Spiel verloren. Und das wäre, dass der Granit hat gesagt, selbst wenn sie ins Finale gekommen wären und verloren hätten, hätte ihn das massiv angeschissen, weil er wollte die unbesiegbare Serie weiterführen und das ganze Team wollte das. Und dann machen sie das 2-1 und dann ist der Fall klar gewesen, weil Leverkusen ist auch sowas von klar die beste Mannschaft gewesen. Also, was die eins an Chancen verschossen haben, unfassbar. Und dann kommt das 2-1, wirklich ganz ein bitteres Eigengoal. Auch ein bitterer Goalie-Fehler vorher, ein bisschen Parallelen zum Neuer, zuerst Weltklasse gehabt, 80 Minuten lang und nachher der Fehler. Und dann haben die ja, der Garnett hat mir das auch gesagt, andere Teams wären dann ein bisschen am Boden gelegen, hätten ausgewechselt, hätten verletzt, Krämpf, weiss ich was, zum den Vorsprung dann über die 90 Minuten retten. Und sie haben einfach das zweite Goal noch wollen. Sie haben das Spiel nicht wollen verlieren. Und dann, dass es wieder klappt. Und wie es der Stanisic macht, als wäre er irgendein Top-Stürmer, obwohl er ein Verteidiger ist. Es ist absolut wirklich crazy, was da passiert in dem Leverkusen.
Ich finde übrigens, es hat sich gelohnt, bist gegangen. Schon allein nochmal das Gespräch mit dem Granit, das du dann aufgeschrieben hast, Entschuldigung, ist interessant, du bist näher dran dort. Und ja, es ist genau so, wie du sagst, oder? Das 2-2 vom Stanisic ist unglaublich schön ausgespielt. Das ist nicht mal ein Kontergoal, wo Roma alle Schleusen aufgetan hat. Das Bässchen vom Granit dort in Lauf ist Weltklasse. Und es ist ein herrliches Goal und wir sind dort jubeln. Ich frage mich nur, was passiert wäre, wenn sie jetzt 2-0 in Verlängerung wären und am Schluss wäre 2-2 gewesen. Hätten sie dann verloren oder nicht? Das kannst du mir auch nicht beantworten, oder?
Nein, kann ich, ist schwierig zu sagen.
Wäre noch spannend gewesen, aber egal, ist völlig theoretisch.
Nein, ich glaube, weisst, ich meine, es ist ja dann noch schon auch, eben, es ist der Wirtz gekommen von der Bank, es ist der Schick ist gekommen von der Bank, es ist ja dann schon auch, also Rom ist, es ist nicht so gewesen, als wäre das noch lange gut gegangen, habe ich das Gefühl. Also ich glaube, Leverkusen wäre so oder so in der Finale einzogen.
Ich finde, ja, absolut. Und weisst, vielleicht hat er es aufgestellt, weil sie das Pokalfinale vor der Brust haben. Wahrscheinlich der Europa League-Finale nach dem 2-0-Sieg in Rom auch vor der Brust. Innerhalb von 3 Tagen hat er gerade ein bisschen hochgepokert, der Alonso bei der Aufstellung. Aber sie können sich sehr leisten. Ich finde, das Kader ist wirklich sensationell zusammengestellt. Ich meine, der Rolfes, der Sportdirektor, kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Auch bei uns haben wir einen selten erwähnt, aber das Kader ist sehr gut zusammengestellt. Und gleich, Achtung, Provokation, Tobi. Es ist ein Phänomen, wenn ich das Kader anschaue, im Schnitt, ist es nicht ein Top-10-Kader in Europa. Das mag jetzt für dich frech sein, provokativ, oder du bist gar nicht dieser Meinung, aber vielleicht weisst du, wie ich es meine. Ich finde 10 Teams, die ein besseres Kader haben, individuell. Super Trainer, super Taktik, sie spielen hervorragend. Sie haben Individualisten wie der Wirtz oder Xhaka, die wirklich sehr gut sind. Aber im Schnitt ist das Kader eben schlechter als die meisten Teams. Und gleichzeitig, und das geht ins Gleiche rein, sie sind massiv besser als Dortmund. So viel besser als Dortmund. Das ist der schlechteste Champions League-Finalist seit Monaco, weiss nicht wann, 2003. Aber ja, bleiben wir schnell noch bei Leverkusen. Findest du das nicht auch? Es ist super zusammengestelltes Kader, aber es ist doch kein Top-10-Kader von Europa eigentlich.
Sag mir 10 Teams, die bessere Kader haben als Leverkusen.
Ja, nominell finde ich schon 5 in der Premier League, dann finde ich die 2 Spanien, dann finde ich Inter, Bayern,
PSG. In der Premier League?
PSG, ja. Du kannst jetzt
Arsenal hat doch nie im Leben den besseren Kader als Bayern Leverkusen.
Also
nie
gut,
im
Leben. Transfermarkt muss ein bisschen ausgelutscht sein, aber oder ist manchmal auch merkwürdig, wie sie dort auf die Werte kommen, aber ja, ich habe jetzt nicht nachgeschaut. Leverkusen ist dort nicht Top 10. Unter dem Marktwert. Und ich meine es mehr so. Aber natürlich, es ist, ja. Ich wollte mal deine Meinung dazu hören. Ich finde schon. Also Arsenal hat doch, ja. Also, wie viele Spieler von Leverkusen spielen bei Arsenal? Oder ist immer das? Der Wirt.
Ja, fast ja. Alle.
Es kann sein, dass du
Nein, das ist jetzt natürlich ein Leverkusen-Brüllen.
Ja, genau, aber, ich sage
also, klar besser als Leverkusen ist also wirklich City, Real. Ich tue gerne mit dir auch über Inter reden. PSG hat schon auch einen starken Kader, finde ich, auch viele junge, vielversprechende Spieler. Und dann, also ich weiß nicht, ob ich auf 10 komme. Ich kann vielleicht über Barcelona noch diskutieren.
Bayern, Liverpool. Aber ja. Es ist ein spannendes Thema.
Liverpool. Vergiss das.
Wenn du sagst, du hast eine Leverkusen-Brille an, ist die eigentlich grau? Oder was sind
Clubfarben? Der Club würde sich wünschen, er hätte diese Saison so einen breiten Kader gehabt wie Leverkusen. Er würde sich das wünschen.
Hast du eigentlich meinen grossartigen Spruch gehört? Wie ist denn die Brille von Leverkusen? Ist die grau? Oder wie sind die Clubfarben von Leverkusen?
Grau.
Rot-weiss. Grau, eben grau. Die graue.
Rot-schwarz.
Rot-schwarz. Oh, oh, gar nicht gut. Gar nicht gut. Okay, okay. Wo geht eigentlich der Wirt her? Ich habe immer gedacht, der geht ja zu Bayern. 2025, 2026. Jetzt haben ja spanische Medien berichtet, das Jahr Davies Mbappe, nächstes Jahr Wirt. Was ja ziemlich frech war, wäre, wäre Real Madrid das so durchziehen. Was ist deine Prognose? Wo landet der Wirt irgendwann?
Ich glaube es, so wie du, wo man den Florentino Perez aus auch all diesen Dokus rund um Luis Figo und so weiter kennengelernt hat. Der Perez hat doch schon lange einen Vertrag mit dem Xabi Alonso oder eine Vereinbarung, dass der Xabi Alonso nächstes Jahr den Post übernimmt von Ancelotti. Und dann nimmt der Xabi Alonso einfach den Wirt mit. So einfach wird das gehen.
Ja, aber der ist real unbeatable in den nächsten... Es ist ja in diesem Jahr, das hat mir übrigens Ärger eingebracht, Feedback, wo ich gesagt habe, Real dürfte eigentlich nicht in das Finale kommen, aufgrund der Probleme, die sie haben. Es ist auch ein bisschen wie IB auf 15 Mal höherem Level. Sie sind so gute Strukturen, dass sie es eben schaffen, gleichwohl Erfolg zu haben. Aber jetzt mit dem Mbappe, Davies, Alonso irgendein ist, wird, vielleicht nimmt er noch den Frimpong mit, weil ja der Carvajal, vielleicht ist der Rechtsverteidigerpost irgendein ist ja neu zu besetzen bei Real. Also, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst, wenn das so kommt, wie du es gesagt hast.
Also ich glaube, von dem haben im Fall alle ein bisschen Angst. Aber die grosse Hoffnung kann ja vielleicht sein, dass der Mbappe vielleicht das Mannschaftsgefühl ein bisschen kaputt macht. Dass jetzt vielleicht, wenn ein Modric geht, dass dort etwas passiert. Also weißt du, so die Hoffnungen bestehen. Ja, ich glaube nicht, dass es so wird rauskommen, aber dass das einen Einfluss könnte haben. Aber nein, also Real Madrid wird über die nächsten Jahre, vor allem wenn jetzt dort noch der Xabi Alonso angeht und weißt du, es ist ja auch so, die ganzen Vinicius und Co., wo sollen denn die angehen? Die sind ja schon beim besten, grössten Club der Welt, die werden jetzt dort einfach ewig spielen. Es ist ja nicht so, dass du dort in einem Jahr Theater hast, der Vinicius möchte zu Chelsea. Mach doch den niemals. Wenn du bei Real bist, bleibst du bei Real.
Ja, und du hast vor allem ganz, ganz viele Spieler, die noch nicht am Ende sind von der Entwicklung. Vinicius, Rodrigo, Endrick, unfassbar guter Stürmer, Brasilianer auch. Dann all die jungen Franzosen im Mittelfeld, die jetzt langsam Modric, Kroos und so ersetzen. Ja, es ist wirklich, es ist beeindruckend, da wächst etwas zusammen. Aber apropos Struktur, bleiben wir in der Bundesliga, Leverkusen, und gehen näher zur Champions League. Ist auch die einfachere Lösung jetzt, ja. Oder?
Was ich gerne mit dir möchte besprechen, rund ums Thema Bundesliga, was Dortmund geboten hat, das Wochenende sorgt ja doch für viel Diskussionsstoff. Es ist nämlich so, Dortmund hat sich für den Champions League Final qualifiziert und haben dann am letzten Samstag aber wahrscheinlich schon gar mit der D11 gespielt gegen Mainz, wo ja zumindest ein Abstiegskampf ist. Haben natürlich dann auch 3-0 verloren. Ich glaube, innerhalb von 11 Minuten haben sie 3 Goal bekommen. Und es ist dann wirklich der Reus zum Beispiel im Mittelfeld. Also eigentlich Kobel und Co. haben gar nicht gespielt. Also wirklich, ich glaube, auf 10 Positionen fast die Stammelf oder vielleicht sogar auf allen 11 gewechselt. Und das sorgt jetzt doch für Unmut wegen Wettbewerbsverzerrung im Abstiegskampf. Wie tust du das einschätzen?
Ja, es sind zwei Punkte. Also erstens mal ist ja klar, dass nach so einem emotionalen Höhepunkt, dass die Luft ein bisschen draus ist, war. Und weißt, wenn ich höre B11 oder du sagst sogar D11, dann muss ich lachen. Also das Team ist immer noch fast besser besetzt als Leverkusen. Du hast x deutsche Nationalspieler, Süle, Schlotterbeck, Necha, Reus, der Özcan ist, du hast den Malen, der weiss nicht 40 Millionen Markt hat, du hast also das ist ja nicht, das Team ist immer noch besser besetzt als Mainz. Das ist mal zehnt, also, es muss nicht.
IB würde auch gewinnen gegen das Team. Locker.
Also gut. Und abgesehen von dem, es passiert jetzt nur noch. Ich meine, Mainz hat das Wasser im Hals, marschiert, aufputscht, entscheidet der Match in der ersten 20 Minuten. So ist Fußball. Ich finde das jetzt nicht so schlimm wie offenbar du. Also, das gibt's halt manchmal. Es ist mehr schade für die 10 Spieler, die nicht zur Stammelf gehören, oder 11 vielleicht sogar, dass sie sich nicht mehr aufgedrängt haben. Also, das ist mehr zu diskutieren, oder? Dass eigentlich nur der Schlotterbeck, ich glaube, der einzige war, der in der Aufstellung ist geblieben. Dass die nicht so mehr in der Lage sind. Wir haben den Match schon 30 Millionen gekostet. Wo willst du mir nicht sagen, das sind der 11 Spieler? Also, come on.
Der Matcher, das kennt man von mir, ist der überbewerteste Fußballer in der ganzen Bundesliga.
Also gut.
Ich habe noch nie ein gutes Spiel gesehen von dem. Ich habe noch nie nicht einmal eine gute Aktion gesehen von dem, glaube ich.
Okay. Ja, ist natürlich unglücklich, aber es ist ja eigentlich, ja, wie zu erwarten gewesen. Also, ich habe jetzt nicht erwartet, dass die Dortmunder nach dem, was sie erreicht haben, die Bundesliga-Saison ist ja für die beendet. Plus, minus. Also, ja, ist ein bisschen übertrieben formuliert. Aber ich bin jetzt nicht so schockiert wie da, wo es halt einfach passiert. Es sind nicht alle Leverkusen und Inter, wo die Saison vorbei ist, wo sie gewinnen, auswärts 5-0. Also, wir können sagen, das ist eigentlich auch noch ein Fakt. Unsere Teams, beide auswärts 5-0 gewonnen, obwohl sie ja im Schongang könnten shooten. Also, eben, Dortmund hat offenbar, ja, die spielen so eine schlechte Saison. Wie können die in diesem Final stehen, Tobi? Unglaublich.
Also, eins nach dem anderen.
Mhm.
Leverkusen B11 heisst Boniface und Schick im Sturm. Das sagt ja dann schon alles. Aber.
Das ist natürlich nicht B11.
Lass mich doch jetzt bitte schnell ausreden.
Ja, weil du es eigentlich erzählst, das ist nicht B11.
Also wirklich, der Dortmund-Kader ist eine Frechheit. Der würde in der Super League nicht Meister werden. Niemals. Also niemals. Wirklich niemals. Ja. Aber lass mich doch jetzt schnell ausreden, weil ich wette, es ist einfach eine grosse Diskussion und ich wollte das mit dir jetzt besprechen und du unterstellst mir, ich fände das ein riesen Skandal. Mache ich natürlich nicht, weil Borussia Dortmund steht im Finale von der Champions League. Dort darf jetzt sich gar niemand mehr verletzen. Die haben ganz, ganz viele Spiele dabei, auch wenn sie viel erfolgreich gewesen sind, außerhalb von der Champions League. Und dass jetzt die natürlich alle sollen und müssen geschont werden hinsichtlich dem Champions League Final, das verstehe ich. Mhm. Das verstehe ich wirklich. Aber dann musst du vielleicht als Nico Schlotterbeck auch nicht auf Twitter schreiben, keine Angst Bochum, weil Bochum ist ein direkter Konkurrent um die Relegation und Abstiegsplatz gegen Mainz. Keine Angst Bochum, wir geben trotzdem 110%. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, wenn du Zeug machst.
Nee. Ja, ist unglücklich, aber ist ja klar, dass er das vor dem Match schreibt. Ich teile jetzt die Emotionen nicht, die in dem Fall nicht du hast, sondern offenbar gewisse Fans. Logisch ist das unglücklich, aber unter dem Strich hast du 34 Runden in der Zeit und der Spieltag die Runden werden ausgelost. Und es ist, wie es ist. Also ich finde, es hat schon manchmal Matches gegeben. Das ist ja das Phänomen von Schweizer Clubs, die im Donnerstag noch im Europacup spielen, irgendwo zu Moldawien. Sie sind am Sonntagnachmittag in Iverdon vielleicht weniger gut. Es ist jetzt einfach so, wie es ist, der Spielplan. Und, ja, für mich ist es keine Überraschung, dass Dortmund den Match verloren hat. Wo Mainz halt einfach marschiert ist wie blöd und Dortmund hat nicht müssen marschieren wie blöd. Aber, ja. Übrigens, Köln, ja, wundersam, die Flasche Wein schon fast bestellt kann, dann schiessen sie noch 2 Goal. Wenn sie jetzt gewinnen am letzten Spieltag und Union verliert, wer weiß, was passiert? Im Fußball geschehen immer wieder Wunder.
Vergiss es, Köln ist unten. Und für die, wo Köln-Sympathisanten sind oder sogar Fans und mir zuhören, ich wünsche das Köln natürlich nicht. Riesenverein, es hat auch Reaktionen gegeben, dass ich mich da die ganze Zeit über Köln lustig gemacht habe, wegen meiner Flasche Wein, die ich gegen dich gewinne. Aber es ist einfach wie so absehbar gewesen, dass jetzt die Saison absteigen. Es ist wie, für mich ist das wirklich klar seit dieser Transfersperre. Timo Schulz und. Ja. Aber sie haben sich jetzt da gegen Union Berlin mächtig zurückgekämpft. Es kann noch alles passieren. Vielleicht gibt es noch das Wunder von Köln.
Man muss ja dazu sagen, du bist natürlich Leverkusen-Sympathisant und die haben Rivalität mit Köln. Aber wenn jetzt Köln so gut wäre, der Xhaka zu Köln wäre, wäre schon Köln-Fan. Du bist einfach ein massiver Mode-Fan von Leverkusen, was auch absolut okay ist, aber ich unterstelle dir auch nicht, dass du etwas gegen Köln hast. Das war einfach unsere Wette gewesen, genau. Und, ja. Was ich noch froh bin, ist, es hätte die absurde Konstellation gegeben, dass Frankfurt extra hat müssen verlieren gegen Leipzig am letzten Spieltag, damit sie noch Chance haben auf die Champions League, wo Dortmund muss fünft werden, damit sie, wenn sie die Champions League würden, gewinnen, damit auch der Sechs nachher rückt. Wenn es kompliziert ist, gehen die Tabelle anschauen, aber das ist jetzt zum Glück nicht der Fall. Unter anderem, wo Dortmund eben so abgeschenkt hat in Mainz. Also von dem her ist wenigstens die Absurdität ist jetzt aus dem Weg geräumt.
Ja.
Ja.
Apropos, ich muss da schnell eine kleine Werbeunterbrechung machen.
Mhm.
EM-Tickets. Habe ich ja letzte Woche erzählt, sage ich wie im Wahn, habe ich da EM-Tickets gekauft, wo ich aus dieser Warteschlange raus bin. Und dann sind Vorwürfe gekommen, wieso dass ich Tickets kaufe, obwohl ich ja vielleicht arbeiten müsse. Und es ist natürlich so, dass auch ich, man kann es kaum glauben, Kollegen habe. Und wenn ich das nicht könnte wahrnehmen, dass natürlich ich viele Leute in meinem Umfeld habe, die grosse Fußballfans sind, die vielleicht keine Tickets haben, die sehr glücklich sind darüber, wenn ich ihnen die weitergeben oder zur Verfügung stellen. Mhm. Und es ist natürlich nicht so, dass ich die jetzt für viel Geld verkaufe oder so. Hast du auch Reaktionen bekommen auf unsere Ticket-Diskussion oder hat die nur ich bekommen?
Nein, natürlich. Du bist ja ein grosser Menschenfreund abgesehen von dem und hast sicher die Lidl-App installiert, damit du jetzt gross kannst einkaufen für Tickets, so wie ich dich kenne. Ich habe auch Reaktionen bekommen, tatsächlich, wo das offenbar logischerweise auch nicht alle Leute gewusst haben, dass es da Tickets zu gewinnen gibt. Also ich habe auch ein paar Kollegen, die mir gesagt haben, die jetzt tatsächlich dort gehen einkaufen, unter anderem weg EM-Tickets. Von dem her lohnt sich das ja.
Ja, also für die, die nicht mitbekommen haben letzte Woche, Lidl ist offizieller Partner von der Europameisterschaft in Deutschland. Lidl Schweiz verlost da jenste Tickets für die EM, inklusive Anreise, inklusive Übernachtung, das ganze Rundum-Paket. Und das Einzige, was man dafür muss machen, ist Lidl-App abladen. Lidl Plus-App abladen für mindestens 30 Franken einkaufen und jedes Mal, wenn man 30 Franken eingekauft hat, tut man dort nachher an einer Verlosung teilnehmen, wo man kann die EM-Tickets gewinnen. Und ja, ich glaube, viel größere Chancen, um jetzt noch EM-Tickets zu bekommen, gibt es nie, außer bei Lidl Schweiz. Darum versucht das. Go for it. Dönt die App downloaden und ja, dann sehen wir uns vielleicht in Deutschland.
Ja, viel Glück auf jeden Fall. Dabei.
Ja. Und sehen wir uns in Deutschland, heisst vielleicht auch lustigerweise, um den Werbepart wieder zu beenden, Champions League Pokal. Der könnte auch in Deutschland landen, aber nicht bei Bayern München, sondern bei Borussia Dortmund. Wir haben jetzt schon über Borussia Dortmund geredet, wir haben schon ein bisschen über Real Madrid geredet. Die beiden Halbfinale, die Woche müssen wir aber schon noch schnell besprechen.
Ja, also eben, ich habe es vorhin schon gesagt, dass Dortmund in diesem Finale steht, ist mir unerklärlich. Aber sie haben natürlich einen schwierigen Parkour gehabt mit dieser Hammergruppe, die sie erst wurden. Aber es sind 8 Pfosten-Latten-Schüsse Paris. Also ich weiss auch nicht. Dortmund spielt so eine ungenügende Saison in der Bundesliga. Es ist wirklich, aber es ist ja eigentlich wirklich das Coole am Fußball, dass so etwas passieren kann. Ich tue jetzt nicht noch einmal aufrollen, wer auch dort könnte stehen, wenn es normal wäre gelaufen, in Wembley, gegen Real. Ah, Mann, was für ein Final. Dortmund.
Ja, ein Madrider Derby wäre Wahnsinn gewesen.
Du bist ein Schafsäckel, darf man das sagen. Aber merci für den. Ja, ich finde Real Bayern fast spannend, für noch einmal aufzuholen, was schon länger her ist. Ich meine, das ist ja wirklich skandalös gewesen, was da passiert ist. Und jetzt unabhängig von wie ein Jahr oder nicht, aber ich habe jetzt den Ärger von Bayern München sehr verstanden. Die Szene, die am Schluss abpfiffen wird. Wobei ich, was mir ein bisschen zu kurz ist gekommen bei der ganzen Diskussion, natürlich darf der Assistent niemals die Fahne haben, darf der Schiedsrichter niemals abpfeifen mit den neuen Regeln mit wie ein Jahr. Aber der Delicht bricht den Ball super, aber der eine Verteidiger hat aufspielen und der Goalie von Real hat also auch keine Bewegung mehr gemacht. Also hast du wirklich das Gefühl, der wäre ja auch rein, also wenn alle weitergespielt hätten?
Das werden wir nie herausfinden. Aber das ist absolut, ich sehe den Punkt, habe ich auch von Anfang an gefunden. Wir werden es halt jetzt einfach nie herausfinden. Es ist nicht so, als wäre das ein fixes Goal gewesen, wenn der Abseitspfiff nicht gekommen wäre, weil die Spieler haben wirklich den Pfiff gehört, haben aufgehört zu spielen. Aber es ist natürlich schon eine extrem unglückliche Entscheidung gewesen. Und was wirklich auch wild ist, oder? Du hast einen Manuel Neuer, wo es Weltklasse, also ich hatte Manuel Neuer wirklich schon lange nicht mehr so gut gesehen wie in dem Spiel. Und dann flutscht ihm da der Ball durch die Finger, beziehungsweise lässt ihn abprallen. Beim 2-1 nachher ist Bayern komplett von der Rolle. Und auch der Schiedsrichter, habe ich gefunden, hat eigentlich ein sehr gutes Spiel abgeliefert. So wie wir uns das wünschen. Eine lange Leine. Er hat die wirklich die beiden Teams fighten lassen. Es war ein richtig, richtig spektakuläres Spiel gewesen, mit wahnsinniger Stimmung in dem neuen Madrid-Stadion mit dem Dach. Das ist auch, also nur schon im Fernsehen wirkt das crazy. Und dann macht halt sein Linienrichter wirklich eine kapitale Fehlentscheidung mit dem Fernsehen zu aufnehmen. Es ist sehr bitter, oder? Und so wie man jetzt gehört, könnte er ja vielleicht das Eröffnungsspiel verlieren als Schiedsrichter. Also das hat ja jetzt schon auch Konsequenzen.
Ja, und Bayern hat es übrigens gut gemacht. Ich meine, Kane hat, glaube ich, auch noch sehr gute Chance zum 2-0. Es ist wieder real, oder? Sie kommen irgendwie zurück, du darfst die nicht aufgeben. Ich habe kürzlich ein Meme, gell? Es ist mein zweites Lieblingswort neben eben rein. Gesehen, Real und Leverkusen treffen sich zum Supercup-Final. Er fährt in der 85. Minute an. Also schon, also überspitzt formuliert. Weil, was die ja eins Matchen drehen und immer dran glauben. Und ja, es ist wie klar gewesen, dass, ja, ich habe den Match mit dem Sohn geschaut, um noch einen Störfer zu erwähnen, der ja, ein Bayern-Liebli anhatte und ich habe versprochen, der Frau, dass ich nicht würde jubeln, wenn Real das Goal würde schiessen und so, wo ich ja nicht unbedingt Bayern-Fan bin, aber wenn man sagt, habe ich leider kurz hey, mit Emotionen vermacht, obwohl ich überhaupt nicht Real-Fan bin, aber halt der Fehler vom Neuer, und ich bin da als Brönzking, oder Neuer hat Brasilien und dann sofort mit dem Kahn 2002, der unglaubliche WM macht und er im Finale gegen Ronaldo das Goal reinlässt, wo wirklich sehr vergleichbar. Ja, da bin ich halt dann auch Fußball-Afficionado und mit meinem Brasilien-Herz, mit Deutschland nicht unbedingt Herz. Ist mir halt rausgerutscht, sehr dicke Luft gewesen, nachher im Hals Rauch. Aber es ist schon Wahnsinn, was die Real immer wieder zurechtbügeln und ja, wie sie es halt wieder kehren und daran glauben. Und es ist ja nicht unverdient unterm Strich. Klar hat eben Bayern jetzt gut gemacht, aber man kann jetzt sagen, Real hat unverdient gewonnen.
Nein, überhaupt nicht. Auch dort finde ich, hat, also im ersten Halbfinale kann man sich wirklich darüber streiten, ob Paris nicht hätte sollen weiterkommen, aber in dem Spiel hat ganz klar die bessere Mannschaft gewonnen, ist ganz klar die bessere Mannschaft im zweiten Spiel weitergekommen, weil auch, also was der Vinicius dort veranstaltet hat, zum Teil mit 3 Gegenspielern und so. Und Bayern hat es halt wirklich entgegen dem, was Bayern sonst zeigt, wirklich nicht gut fertig gespielt. Gerade vor dem 2-1 hat es eine Szene, wo glaube der Müller, Davies, vielleicht nochmal irgendjemand, Sané ist es gewesen. Mm. Wirklich eine riesige Kontersituation und der Müller bringt den Pass einfach nicht an. Und das ist, wenn dann so Sachen in so wichtigen Spielen nicht ausnutzt, wenn du nicht das Spiel machst, sondern eigentlich Real das ganze Spiel überlässt und dann aber die Chance, die du hast, nicht machst, dann bist du dann halt draussen. Und dann kannst du ja nicht über den Schiedsrichter beschweren oder was auch immer, sondern, aber sie haben gut gekämpft. Für das, dass man sie schon seit wochenlang von einer gefloppten Saison redet, haben sie wirklich sehr gut gekämpft und auf höchstem Niveau mit Real Madrid mitgehalten.
Ja, und sie hätten die Verlängerung verdient gehabt. Ich kann mir vorstellen, dass der Assistent, der ja wahrscheinlich seit 20 Jahren Assistent ist, und davor 15 Jahre oder 17 Jahre, ohne wie ein Jahr, einfach das Fanli einfach das Gefecht gehoben hat, wo das halt 17 Jahre gemacht hat. Und der Schiedsrichter muss ja näher abpfeifen. Ist ein Riesenfeder. Ist natürlich ein Riesenfeder, unverzeihlich. Aber jetzt stell dir mal vor, sie hat den richtig gehandelt. Auch das hat man nicht diskutiert, aber finde ich noch spannende Gedanken. Jetzt hat der die Fahne nicht gehabt, weil er eben nicht darf, Szene zu Ende spielen. Dann macht der Licht das 2-2. Und nach 5 Minuten bei der Prüfung hat man gesehen, dass irgendwie, wer geht den Kopfball rein, dass der 0,2 mm im Abseits ist mit irgendeinem Oberschenkel. Aber es wäre wieder so absurd gewesen, also so das Millimeterle. Aber es hat grundsätzlich jetzt nichts mit dem VAR zu tun, oder? Das muss man schon auch noch dazu sagen. Also, sie haben es einfach falsch umgesetzt. Die auf dem Feld, das ist ein menschlicher Fehler, das gibt's. Und das, ja, ärgerlich für Bayern, aber, ja, der Neue muss den Ball auch nicht lockieren.
Ja, und weißt du, also, es hat ja auch Themen gegeben, es sei gezeigt, wie wichtig der VAR wäre. ich habe eher gefunden, was zeigt jetzt, wie wichtig der VAR ja kann sein, wenn er richtig eingesetzt ist, ist denn das 2-1? Oder? Ich meine, das wird zuerst aberkannt. Oder ist es 2-2?
Ja, stimmt. Ja, ja.
Wird zuerst aberkannt und es ist wirklich relativ klar, nicht Offside. Das ist jetzt keine Millimeterentscheidung. Ja. Und sonst wäre dann das vielleicht auch anders rausgekommen.
Ich mag das jetzt irgendwie nicht zugeben, aber man könnte sagen, dass du vielleicht einen Punkt hast dabei, ja.
Ja. Und Joselu und Füllkrug, beide im Champions League-Final. Also ich habe die beide noch im Liebling von Hannover gesehen. Mhm. Hätte ich jetzt auch nicht so gedacht. Aber ich habe den Joselu lang gefordert. Es gibt Leute, die das beweisen können im Büro. Ich habe das sehr lang gefordert während dem Spiel, weil irgendwie so der Vinicius hat alles richtig gemacht auf der linken Seite, aber es hat einer gefehlt in der Mitte.
Ja, das kann ich jetzt nicht nachvollziehen, aber ja, du hast recht gehabt. Also ich habe den Joselu ja schon übelst Anführungszeichen beleidigen Team Podcast, muss ich mich entschuldigen. Wo ich gesagt habe, der hat höchstens das Format für, ich weiß nicht mehr, was ich dann gesagt habe, Hamburg, was auch immer. Aber ja, wenn der Champions League Halbfinale entscheidest, aus Joker gegen Bayern München im Bernabeu, voilà, der bist ein Grosser. Und jetzt stell dir vor, der wird noch durch Mbappé ersetzt und durch Endrick in den nächsten Jahren. Ich wär gern Real Madrid-Fan, kommt mir da jetzt gerade in Sinn.
Das kann alles noch werden.
Nein. Ich bin treu. Müssen wir vorwärts machen, Tobi. Zeit läuft.
Ja, Zeit läuft uns davon. Ich würde sagen, schaut unbedingt den Premier League Meisterkampf an. Das ist wirklich extrem spannend. City muss jetzt gegen Tottenham, wenn Tottenham etwas reisst gegen City, könnte es am Erzfeind Arsenal etwas, etwas Gutes tun im Meisterkampf. Arsenal hat kein Spiel gegen die Top 6 verloren diese Saison, was ich crazy finde, was wirklich unterstreicht, wie gut das Arsenal ist. Mhm. Aber ich würde sehr gern mit dir noch schnell über die Nazi reden, weil wir haben beide Interviews gehabt mit dem Murat Yakin, du sogar zwei, weil du so eine wichtige Figur bist. Und ja, schnell mit dir gern über das reden, wie du das so wahrgenommen hast.
Das war ein schneller Übergang. Vielleicht kann ich dem Schluss noch etwas sagen zu England, was ich noch spannend finde. Genau, wir haben ja, es geht jetzt in die entscheidende Phase. Ich glaube, am Freitag hat der Murat Yakin sein Kader bekannt, für DM. Wir haben ja zwei Interviews gemacht, übrigens transparent. Eins ist für einen Kicker, wo ich ja Korrespondent bin. Der Kicker würde gerne mit allen Nationaltrainern, mindestens mit allen, die Deutschland auf sie trifft, aber auch mit der grossen Nation ein Interview machen, was legitim ist als Kicker. Und da war der SFV dabei gewesen. Darum habe ich ein zweites Gespräch bekommen, wo ich die Fragen für einen Kicker logischerweise ein bisschen Angst als für den Schweizer Markt. Nur schnell zu dem. Genau, ich habe eigentlich beim ersten Gespräch, hat mich gedacht, das war ein bisschen vorher gewesen, ein paar Tage vorher, ist jetzt seine Form okay gewesen, aber ist jetzt nicht wow. Und jetzt das zweite Gespräch, ein bisschen kürzelt mit den Fragen, so ein bisschen das Verhältnis mit den Medien, hat mich sehr spannend gedacht. Man spürt schon, dass er ist ein ruhiger Typ, steht über den Ding, aber ist schon ein bisschen, beleidigt oder nervt sich schon ein bisschen über uns Medien, wo er ja sehr die Kritik ist gestanden. Es könnte noch spannend werden, jetzt, der EM, je nachdem, wie das läuft. Aber, ganz grundsätzlich, du wirst ganz anderer Meinung sein, dünkt's mir, sie haben jetzt ein paar richtige Entscheidungen getroffen mit dem Continuous-Assistent, mit dem, es ist ein bisschen Ruhe eingekehrt mit dem neuen System, wo ich noch cool finde, mit dem 3-5-1-1, sagen wir mal, was sie jetzt daran festhalten. Es dünkt mir jetzt Sachen, Massnahmen, die ich gut finde, wo ich muss sagen, sie haben sich etwas dabei überlegt. Wie ist dein Eindruck?
Ja. Also ich habe irgendwo gehört, dass mit der Aufstellung und mit der neuen Formation sollte man schon wieder mal überdenken, wieso auch immer. Vielleicht ist es zu erfolgreich gewesen gegen Irland.
Mhm.
Aber ja, ich meine, sonst, also der Medientermin, wo ich gehe mit dem Muri, ist, er ist relativ gut drauf gewesen, er ist respektvoll gewesen. Er hat gute Antworten gegeben, aber inhaltlich dann auch nicht viel Preis gegeben. Ich glaube, so gewisse Sachen über Spieler. Ich habe natürlich recht auf dem Shaqiri-Thema rumgehakt, nach Irland und Kopenhagen, wo das ja doch, wo wir ja von der Shaqiri-Falle geredet haben, ihn gefragt haben. Und er hat dann schon auch gesagt, dass eigentlich alle wissen, was er für einen genialen Fuß hat. Und wenn das Spielsystem und der Gegner erlaubt, sei er natürlich gesetzt. Das ist deutlich mehr Commitment gegenüber dem Cerdan als auch schon. Aber ja, ich bin gespannt, was er macht. Und ich habe wirklich, was ich so aus der bisschen mehr so Stunde Gespräch mitgenommen habe, ich bin wirklich sehr unsicher, ob er nach der EM noch Schweizer Nazi-Trainer ist.
Ja, das hängt natürlich schon auch schwer davon ab, wie sie spielen. Da habe ich jetzt nichts wahnsinnig Spektakuläres erzählt. Aber ja, ich teile die Meinung. Ich glaube aber, beim Shaqiri bin ich jetzt nicht ganz gleicher Meinung. Wenn du sagst, mehr Commitment, ich habe schon schwer den Eindruck, so wie sich der Murat Yakin äußert und wie er jetzt auch aufgestellt hat. Und wie er ab und zu über die Major League Soccer redet und über den Fitnesszustand von Shaqiri, wird er jetzt nicht zwingend gesetzt sein. Also, er hat ja auch jetzt mehrmals erwähnt, oder wenn wir beide mal in beiden Gesprächen, was um Shaqiri ist gegangen, er hat ja auch schon auf Bank da, Brasilien, den WM, und er müsse seine Rolle akzeptieren. Wir wissen ja alle Genialität vom Fuss, bla, bla, bla. Das ist ja logisch, dass er das sagt. Ja, das Thema wird spannend. Das wird wirklich spannend, Shaqiri. Ich bin aber schwer der Meinung, dass der Shaqiri der Spieler ist, der halt nach wie vor in so Matchen gegen Ungarn und Schottland, der braucht einen Freistoss, eine Schussgelegenheit aus 20 Metern. Und wir haben nicht viel so Spieler bei Schweiz. Der Embolo hat sich jetzt wieder verletzt, wissen wir noch nicht, wie schwer, aber er ist der torgefährlichste Fußballer im Schweizer Nationalteam, geht auf dieser Bühne, und er braucht ja jetzt eben genau gegen so Gegner wie Schottland und Ungarn, ja, muss einfach den Shaqiri bringen. Da gibt's für mich keine zwei Meinungen. Und es wird ja vielleicht auch können machen in dem 3-5-1-1, wo er eben der zweite zentrale Spieler ist, hinter einem Stürmer. Also ja, Shaqiri wird tatsächlich spannend sein. Ich glaube übrigens, sie dürfen ja 26 Spieler mitnehmen. Theoretisch. Ich glaube, sie werden so scheibliweise selektionieren. Also vielleicht sind es am Anfang sogar 30 Spieler, wo ja ein paar Spieler noch Finals bestreiten, wie der, Chaka. Aber irgendwie werden sie wahrscheinlich dann nicht 26 in Deutschland dabei haben. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, das ich habe. Ich hoffe, das werden vielleicht 24 sein. Vielleicht hofft man dann, dass der Zakaria noch nachrutschen kann. Der hat sich ja verletzt. Das ist übrigens schon das Problem. Du hast jetzt mit dem Zakaria und mit dem Sol zwei Spieler, die jahrelang gesetzt waren, wo verletzt ausfallen. Der Sol war zuletzt nicht mehr dabei gewesen, ich weiss es. Aber er sagt, der Murat, und da ist er eben wieder Murat, oder? Er sagt halt einfach, ja, wir haben ja genug zentrale Mittelfeldspieler, da sind wir super aufgestellt, wir haben noch den Freuler, wir haben noch den Sierra, wir haben noch den Rebischer. Er nimmt es, wie es ist, und das kann nicht schaden an einem Turnier.
Also, die Verletzung vom Zakaria könnte wahrscheinlich am meisten am Freuler Karte gespielt haben, weil ich habe das Gefühl, der war zum Teil schon auf der Krippe gewesen, im Standing bei Murat Yakin. Und am Sierra natürlich. Also, am Sierra hat er bei mir im Termin sehr geschwärmt. So geschwärmt, dass man könnte meinen, er sei fix dabei. Und wir haben ja auch einen sehr positiven Eindruck gehabt von ihm. Drum ja. Thema Montero bei IB, habe ich das Gefühl, so wie er mir geantwortet hat, das ist unmöglich, dass der mitkommt. Bin ich ein bisschen überrascht gewesen, weil es hat auch schon anders stöhnt. Vielleicht aber mit dem Embolo, wenn der sich jetzt wieder angeschlagen hat, ist es wieder etwas anderes. Aber ja, also ich glaube, es wird nicht die ganz grosse Überraschung geben am Freitag beim EM-Kader, bei der Nomination. Ich glaube, ja, ich habe irgendwie das Gefühl, da gibt es jetzt nicht. Aber ja, Problem bleibt bestehen.
Nein, es hat sich ja auch keine jetzt so im Vordergrund gespielt in den letzten Wochen, dass man noch überraschend aufbieten müsste. Es ist klar, dass es werden Spiele sein, wo man kennt. Morandi wird jetzt wahrscheinlich nicht noch aufboten, nur weil er jetzt eine gute Match gemacht hat. Ist ja logisch. Es gibt ja genug Spieler. Es ist mehr die Frage, wer kann denn die Goal schiessen, oder? Wenn man Okafor am Duni, haben jetzt nicht die grösste oder die beste Saison von ihrer Karriere gespielt. Aber es sind grundsätzlich Stürmer, die den Goal schiessen könnten. Es wird sich vieles. Dachs ist gut, oder? Das ist ja ein super spannendes Thema. Mit Sommer, der überragend ist, so hat Akanji, Chaka. Also, du hast drei Spieler, die mit sehr breiter Brust einrücken, die das Team führen, was ja auch sehr gut ist.
Und Bologna-Jungs,
die super sind, da hat eins sogar ein Kopfgoal gemacht. Da wird ja spielen links, sehr eine mutige Entscheidung, ihn dort links zu laufen. Aber all die Sachen können wir dann noch besprechen vor der EM. Ja, wir wissen, dass ich ein bisschen positiver eingestellt bin als du, wenn es um das Nationalteam geht. Aber es hängt dann schon schwer davon ab, voilà, wie fit ist der Embolo, wie fit ist der Shaqiri. Hoffentlich passiert im Granit nicht mehr und so weiter. Da sind wir halt dann schon abhängiger in der Schweiz von einzelnen Spielern als die ganz grossen Nationen, wo sich ja gewisse Spieler aber mit ihnen messen wollen. Weißt du, wie ich meine? Also, wir erwarten, ja, oder sie werden Frankreich wieder schlafen, vielleicht, oder ja, sie gehen in den Match rein und rechnen sich Chancen aus, aber die Franzosen, das hast du erst mal gesagt, 7 Teams, die auf dem Level von Schweiz sind, und das ist schlussendlich halt einfach ein Teil der Wahrheit.
Ja, Frankreich ist eigentlich das Leverkusen von den Nationen.
Fällt dir so ein absurder Vergleich. Leverkusen ist Dänemark. Leverkusen ist Dänemarker EM.
Also gut.
Ja, dann noch wegen England. Ich glaube, du hast gesagt, Arsenal hat City geschlagen, aber das ist natürlich United, hast du glaube gemeint, am Wochenende. Ich hätte jetzt auch gedacht, dass sie dort straucheln, aber die sind wirklich auf das Mal wieder sehr solid. Premier League wird, das habe ich ja schon unter mal gesagt, wahrscheinlich ein bisschen überschätzt. Es hat ja der Europa Cup Resultat gezeigt. Aber es ist mega spannend, und wenn die City jetzt nicht gewinnen, im Dienstag ist der, glaube ich, Tottenham. Das Nachtragsspiel finde ich übrigens selten dämlich, dass eine Runde vor Schluss noch Nachtragsspiel im Titelkampf ist. Das darf eigentlich nicht passieren. Mir ist klar, dass es Terminprobleme gibt für die Premier League, aber das finde ich schon fast Wettbewerbsverzerrung. Wo Tottenham hätte dann, wo das Spiel war, wäre es vielleicht noch ein bisschen mehr gegangen. Aber anyway, es ist, wie es ist, und es wird eine spannende letzte Runde dort. Immerhin in einer Liga ist es noch spannend im Titelkampf.
Ja, sehr. Sehr, ich bin wirklich, und, oder, jetzt, wo, City wirklich die Chance hat, mit dem Spiel weniger, um das Ding wieder klar machen, sagen natürlich viele, ja, City wird wieder Meister, aber ich bin immer noch bei Arsenal. Auch wenn sie nicht so gut sind wie Leverkusen, aber ich bin immer noch bei Arsenal.
Ich mit dem Herz auch von diesen zwei Teams, aber ja, ich glaube, City wird das machen. Aber los jetzt, ich sollte demnächst mal in die Küche gehen. Ich kann jetzt nicht einfach in ein wunderbares Strandbeizen gehen wie du und mir Schinken mit Melonen bestellen. Ich muss noch harte Arbeit leisten in der Küche. Ich denke, wir hören uns vielleicht diese Woche nochmal, wenn das Kader draussen ist. So ein bisschen ein EM-Special, fände ich noch cool. Und sonst, ja, geht's weiter im Fußball.
Ja, also das ist nicht nur vielleicht, sondern wir kommen am Freitag mit einer Spezialsendung zum EM-Kader. Ich werde in Lausanne sein, direkt von Ibiza einfliegen, um zu schauen, was der Muri dort alles erzählt. Und wir treffen uns dann am Abend in Zürich und besprechen den ganzen Kader. Und ja, vielleicht gibt es ja wirklich Überraschungen. Vielleicht hat er gar keinen Rechtsverteidiger dabei, das mal. Vielleicht ist der Sommer plötzlich nicht nominiert und der Kobel ist ja im Champions-League-Finale. Es bleibt spannend.
Genau, vielleicht passiert schon noch Zeug in dieser Woche, die wir dann aufnehmen können. Freitagabend freue ich mich, dich zu sehen. Du brandgebrannt, ich hatte eine strenge Woche gehabt, wie immer. Das wünschen wir euch nicht. Gute Zeit, eben Sorge, schaut viel Fußball und bis bald.
Bis bald, macht's gut. Tschüss.
Andere Liga, der Fußball-Podcast vor 20 Minuten.